ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast im Wesentlichen über den Ukraine-Krieg, über die verschiedensten militärischen Aspekte und auch die politischen Entwicklungen dazu. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Auf dem Balkan immer noch oder sind Sie woanders jetzt?
Immer noch. Nein, immer noch. Wir waren gerade ein paar Tage in Montenegro und sind jetzt wieder zurückgekommen nach Pristina, um dann in den Süden Kosovos zu fahren. Und anschließend werden wir noch Serbien besuchen für ein paar Tage. Und dann wird es zurückgehen.
Dann geht es erst wieder nach Deutschland. Ja. Nächstes Jahr steht das eigentlich schon fest. Fahren Sie wieder auf den Balkan oder fahren Sie irgendwie auch mal in entgegengesetzte Richtung?
Entgegengesetzte Richtung weiß ich nicht, aber da haben wir eigentlich noch keine Pläne, aber ja. Mal sehen.
Okay. Was haben wir vor in der heutigen Folge? Natürlich schauen wir auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Wie hat sich beispielsweise das Geschehen rund um Pokrowsk weiterentwickelt? Wir reden darüber, ob Trumps Ultimatumsverkürzung an Putin irgendeine Auswirkung auf den Krieg hat oder haben könnte. Dann geht es um ein paar Fragen rund um die NATO. Ganz grundsätzlich ist, dass auch in unseren Hörerfragen immer wieder auftaucht, dass da meint, wieso kann die NATO eigentlich keine Bedrohung für Russland sein? Sie, Herr Bühler, haben diese Aussage ja an sich Stellen hier im Podcast schon gemacht. Da wollen wir mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und das am Ende auch verbinden mit aktuellen Dingen. NATO-Beteiligung an einem Manöver in Georgien und kürzliche Aussagen von US-General Donahue, nach denen man die russischen militärischen Fähigkeiten, die die Russen halt in Kaliningrad aufgebaut haben, sehr schnell ausschalten könne. Darauf hat man ja in Russland wiederum sehr pikiert reagiert. Ja, und so wie Zeit ist, beantworten wir natürlich weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit für diese Folge, das ist die mit der Nummer 279, ist Mittwoch, 30. Juli 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer ab dem frühen Abend auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Die aktuelle Lage. Müssen wir festhalten, dass die letzten Tage auch wieder mit dadurch bestimmt waren, dass es für die Russen an einigen Orten weiter vorangeht, wenn auch weiter relativ langsam?
Ja, so sieht das aus. Man kann sagen, die Front ist insgesamt stabil. Es gibt also keine Durchbrüche irgendwelcher Art. Allerdings gibt es eben die zwei großen Bereiche, die den Ukrainern sicher Sorgen machen müssen. Und allen voran ist das Pokrowsk natürlich. Und dann würde ich dazu nehmen den Raum Kupiansk.
Dann schauen wir uns das ein bisschen näher an. Beginnen aber mal da, wo wir so oft gemacht haben, quasi im Norden auf die Frontlinie bezogen. Da haben wir die Region Sumy. Wie sieht es dort aus?
Ja, da ist der Angriff zum Erliegen gekommen der Russen. Da geht es nicht mehr voran oder nur stellenweise ganz langsam. Es gibt vor allen Dingen den westlichen Teil, es gibt Gegenangriffe der Ukraine. Aber insgesamt sieht es nicht so aus, als ob die Russen ihr Ziel erreichen können, dort tatsächlich die erste Provinzhauptstadt, nämlich Sumy, zu erobern. Die liegt immer noch 15 Kilometer etwa von der Frontlinie entfernt.
Dann weiter entlang dieser Frontlinie in Richtung Südosten. Wir sind dann im Raum Charkiw. Dazu will ich auch mal die besetzten Gebiete nördlich von Charkiw und nordöstlich rechnen. Wovchansk ist hier beispielsweise ein ja mittlerweile bekannter Ortsname.
Genau, das ist der Bereich, den die Russen aus der Region Belgorod angegriffen haben. Im Mai letzten Jahres begann das. Da geht es auch nicht vorwärts für die Russen. Es wird allerdings in Wovchansk nach wie vor gekämpft. Also nach wie vor rücken die Russen mit kleinen Trupps, zum Teil Einzelpersonen, weiter vor, werden dann wieder zurückgeschlagen. Aber insgesamt ist dort kaum Bewegung der Frontlinie erkennbar. Das liegt aber auch daran, dass die Russen diesen Bereich ganz offensichtlich etwas niedriger priorisieren als andere.
Okay, dann westlich von Charkiw, da knickt die Frontlinie nach Süden ab und dann kommen wir nach Kupjansk, ein Ort, der ja nach wie vor nicht unter Kontrolle der Russen ist, soweit wie ich das sehe. Die Russen stehen nördlich der Ortschaft. Wenn man sich aber, weiß nicht, ob Sie das gemeint haben vorhin, wenn man sich auf den Karten aber die Entwicklung der letzten Wochen und Monate anschaut, dann kann man ja schon vermuten, dass die Russen versuchen, nördlich an der Stadt irgendwie vorbeizukommen, um dann irgendwann die Verbindungsstraße von Kupjansk nach Charkiw unter ihre Kontrolle zu bringen und damit die Truppen von der Versorgung abzuschneiden. Sehen Sie genau diese Gefahr oder meinen Sie was anderes?
Nein, genau diese Gefahr sehe ich. Das ist gut analysiert. Die Russen versuchen das ja auch schon seit langem, die Stadt Kupjansk einzunehmen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie auf die Versorgungsstraßen es abgesehen haben. Allerdings gibt es auch schon Kämpfe am Nordrand von Kupjansk selbst, also nicht direkt in der Stadt, aber in den Außenbezirken. Also von daher ist es, glaube ich, gerechtfertigt, wenn ich sage, dass dieser Bereich den Ukrainern doch Kopfzerbrechen machen muss.
Man muss ja auch vielleicht immer mal wieder erwähnen, dass das alles ja Gebiete sind, die die Russen schon mal besetzt hatten, die ihnen aber im ersten Kriegsherbst 2022 war es wohl, wieder abgenommen wurden.
Genau, also gerade in diesem Bereich der Front dürften das 40, 50 Kilometer zum Teil sein, die sie schon mal westlicher gestanden haben und jetzt versuchen sie es eben zurückzuerobern. Es gibt dort einen Punkt südlich von Kupjansk, wo sie nach wie vor am Ostkill stehen. Dort ist keine Bewegung. Es gibt aber dann nochmal circa 50 Kilometer südlich den Bereich nördlichen Lyman, in dem sie einen Vorsprung praktisch geschlagen haben in die Frontlinie hinein, der auch zu einer Kesselbildung führen könnte in einiger Zeit. Aber auch dort ist die Priorisierung nicht so, dass man das jetzt von heute auf morgen erwarten müsste.
Südlich von Kupjansk, wo die Russen am Ostkill stehen, ich habe jetzt die Karte nicht offen, aber ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, die stehen da auch schon seit Monaten. Da ist auch eine Verbindungsstraße eigentlich über den Ostkill, aber die müsste ja zerstört sein und die Russen scheinen sich da doch einigermaßen schwer zu tun, über den Ostkill, der dort ja relativ breit ist, zu kommen.
Richtig, das ist so.
Wenn man dann weiter Richtung Süden schaut, dann kommen solche Orte wie Slowjansk oder Kramatorsk, die sind noch deutlich von der Frontlinie entfernt, noch weiter südlich dann aber Konstantinivka. Hier sind die Russen schon deutlich näher und noch weiter unten, dann sind wir in der Region Pokrovsk. Wie sieht es in diesem Raum aus? Beim letzten Mal meinten Sie ja, dass sich die Lage dort zuspitzt.
Ja, sie spitzt sich zu und die Ukrainer werden irgendwann in den nächsten Tagen auch entscheiden müssen, wie sie da weiter vorgehen. Die Russen sind gegenüber letzter Woche noch weiter im Norden an der Stadt praktisch am Stadtrand entlang nach Westen vorgestoßen und bedrohen die Versorgungsstraße, die nach Norden führt, sodass also eigentlich nur noch als leistungsfähige Versorgungsstraße die Straße Richtung Westen, Nordwesten, Richtung Dnipro Stadt offen ist. Und das reicht eigentlich nicht aus, auf längere Zeit dann die Truppe in Pokrovsk auch zu versorgen. Und von daher glaube ich, dass sie sich bald zum Ausweichen entscheiden. Vor allen Dingen deshalb auch, weil westlich von Pokrovsk neue Stellungssysteme gebaut worden sind, sodass sie sich dort auch wieder fest krallen können. Die Situation ist ja immer so, entweder lasse ich die Truppe dort und binde dazu die Russen, das könnte ein Motiv sein. Die Russen haben ja über 100.000 dort in diesem Raum zusammengezogen. Oder die eigenen Verluste sind so hoch, unverhältnismäßig hoch, wie damals in Bachmut, dass man frühzeitig sagt, geht raus aus der Stadt. Es gibt schon Stimmen, die in den Medien der Ukraine jetzt auch auftreten, wo also Soldaten direkt aus Pokrovsk den Medien sagen, also vergesst uns nicht, erinnert das Oberkommando daran, dass wir irgendwann mal den Befehl zum Ausweichen bekommen.
Muss mal zwischenfragen, Herr Bühler, diese militärische Sprache ausweichen, wenn ich das höre, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das wirklich das trifft, was dann tatsächlich passiert. Also wenn ich mir als normaler Mensch vorstelle, ich weiche etwas aus, also kommt ein Auto, dann gehe ich ein paar Schritte nach rechts oder nach links, dann weiche ich aus. Aber was dort passiert, ist doch ein Rückzug, oder?
Naja, Sie können es auch so nennen. Ausweichen sagen wir deshalb, weil ich dem Feindruck ausweiche, um die eigenen Truppen zu schonen. Deshalb ausweichen.
Okay. Wenn wir dann mal nur ein paar Kilometer noch weiter Richtung Südwesten schauen, also gar nicht so weit, auch da hat die Frontlinie natürlich keinen geraden Verlauf. Wenn man da jetzt mal eine Karte mit den Oblasten der Ukraine drüber legt, dann sieht es so aus, als würde Russland zum Beispiel bei Iwanivka ziemlich genau in so einen kleinen Zipfel der Oblast Donetsk vorstoßen, so eine kleine Ausbuchtung. Man könnte also vermuten, dass Russland ziemlich genau bis an die Grenze zur Oblast Dnipropetrovsk gehen will und dann möglicherweise nicht weiter, möglicherweise. Immerhin verlaufen Oblastgrenze und Frontlinie über mehrere Kilometer auffallend parallel. Können Sie so eine Vermutung nachvollziehen?
Ja, nachvollziehen kann ich es schon, aber ich glaube nicht, dass es stimmt, denn die Russen greifen sehr wohl über die Grenze hinweg an. Dass zum Beispiel in dem Bereich, den Sie gerade genannt haben, oder auch, wenn Sie sich erinnern, das Dorf Datschne in der Region Dnipropetrovsk, das Moskau schon gemeldet hat als russisch eingenommen, was es dann tatsächlich nicht war. Also auch das liegt ständig unter Feuer. Ich glaube schon, dass sie das machen würden, wenn der Druck nicht da wäre durch die Ukraine. Aber auf der anderen Seite ist auch dieser Bereich nicht so priorisiert wie zurzeit Pokrovsk und auch Konstantiniewka. Und von daher stehen die Truppen einfach nicht zur Verfügung, die man bräuchte, um dann in diesem weiten und offenen Gelände dann tatsächlich auch weiter nach Westen anzugreifen. Mhm. Sollte aber sich die Situation in Donetsk dann zugunsten der Russen verändern, bin ich überzeugt davon, dass sie auch weiter nach Westen angreifen werden.
Mhm. Also klar, garantiert ist natürlich nicht, dass die Russen nicht weitergehen würden. Aber weswegen spreche ich es an? Donetsk ist eine Oblast, die Russen ja für annektiert erklärt haben. Dnipropetrovsk dagegen nicht. Wenn die Russen tatsächlich an der Grenze zur Oblast Halt machen würden, wenn man es zumindest so sieht, wenn es so aussieht, wie geht man dann als Militär damit um? Also man kann ja sicher nicht sagen, also okay, die machen da halt, da können wir dann vielleicht unser Militär dort teilweise abziehen und an andere Stelle einsetzen. Wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, dann ist so ein Gedankengang für Militär völlig ausgeschlossen.
Nein, doch, so einen Gedankengang kann man schon haben. Nur glaube ich, dass die Realitäten eben anders sind, dass die Russen sehr wohl beabsichtigen, weiter Richtung Saporischschja über die Region Dnipropetrovsk, also der Südteil davon, weiter vorzustoßen. Und hier hatten sie jetzt Erfolg und es ist durchaus vorstellbar, dass sie das als Ziel in den nächsten Wochen und Monaten haben, dort weiter vorzustoßen. Aber nochmal, die Priorisierung ist eben so, dass man sich jetzt auf die Region Donetsk konzentriert, ganz offensichtlich, und für weitere Vorstöße größerer Art nach Westen, und da bräuchte man tatsächlich auch Verstärkungskräfte, sehe ich zurzeit keine Kräftegruppierung, die das machen könnte.
Aber die Russen, die könnten dort quasi auch zur Verteidigung übergehen und sich dann am Ende ja auch Kräfte sparen, weil man ja als Verteidiger möglicherweise nicht so viele Kräfte braucht wie als Angreifer. Und die könnten sie dann auch woanders hinschicken.
Das ist richtig.
Vielleicht kurzer Blick noch auf den Rest der Frontlinie. Es geht ja dann Richtung Südwesten bzw. Westen noch weiter.
Ja, da kommen wir in einen Bereich, den wir bereits kennen aus der Offensive der Ukraine aus dem Jahr 2023. Das ist Orkiv und Malatok-Matschka. Diese Namen kennen wir aus dieser Zeit. Und dort versuchen die Russen auch seit Wochen bereits diesen Ort Malatok-Matschka zu erobern. Dort geht es aber nicht weiter. Der nächste kleinere taktische Schwerpunkt liegt direkt am Stausee. beziehungsweise an den Resten des Stausees, der ja nach der Sprengung des Staudamms leergelaufen ist. Aber hier geht es auch nicht weiter voran, aber die Angriffsbemühungen sind da Richtung Saporischschja, aber auch dort so niedrig im Augenblick priorisiert, dass es da nicht zu schwerwiegenden taktischen Durchbrüchen kommen kann. Es gibt Kämpfe gegenüber von Cherson, die immer mal wieder aufflammen, und es gab gerade in den letzten 2 Tagen einen doch bemerkenswerten Angriff auf die Tendrivska-Spitze. Das ist eine Spitze, eine Landzunge, die dort in der Dniepromündung in das Schwarze Meer hineinragt. Dort hatten die Russen Radarstellungen eingerichtet. Sie hatten Stellungen mit Soldaten dort. Und die Ukrainer sind mit Spezialkräften bei Nacht dort angelandet und haben diese Stellung ausgehoben und das Radar zerstört und die ukrainische Flagge wieder auf dieser Spitze gehisst, wie sie es schon mal gemacht haben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das war, das ist 1,5 Jahre vielleicht her.
Wer diesen Podcast mit Ohrhörern oder Kopfhörern hört, der wird vielleicht so ein bisschen so ein kleines Klackern vernehmen. Ich könnte mir vorstellen, das liegt an Herrn Bühler, der eine Maus in der Hand hat und sozusagen auf der Karte, die er natürlich am Computer vor sich hat, so ein bisschen hin und her scrollt. Ist die Vermutung richtig, Herr Bühler?
Genau so ist es. Okay. Ja, ein gutes Gehör.
Dann zu den Luftangriffen beider Seiten. Auf Ziele jeweils hinter der Frontlinie. Welche Entwicklungen gab es hier? Beginnen wir mal bei den Russen wieder.
Ja, in den letzten 7 Tagen gab es nächtliche Angriffe in unterschiedlicher Intensität. 61 Mal, dann 103 Drohnen, dann 235 Flugkörper insgesamt, 208 Drohnen, also ganz unterschiedlich. Der größte Angriff war wohl in der Nacht vom 25. auf 26. mit 208 Drohnen, aber eben auch mit 27 Raketen- und Marschflugkörpern. Das Ziel war die Stadt Dnipro, die stark getroffen worden ist. Hier sind mehrere Wohngebäude zerstört worden. Kharkiv ist betroffen, Saporischschja war getroffen. Es gab Tote und Verletzte dort, gerade in Dnipro. Und es gab dann am 27. bis 28., also von Sonntag auf Montag, dann insgesamt 324 Drohnen, allerdings weniger Raketen- und Marschflugkörper, 3 Kinjal-Hyperschallraketen, von denen keine abgeschossen werden konnte, die dann tatsächlich auch einschlug. Hier ist das Hauptziel der ukrainische Militärflugplatz im Zentrum des westlichen Teils der Ukraine, der schon mehrfach angegriffen worden ist. Insgesamt ragen doch heraus bestimmte Angriffe, beispielsweise der Angriff am Montag auf ein Gefängnis in Saporischschja, in dem es 17 Tote, also Gefängnisinsassen, und 42 Verletzte gegeben hat. Das erinnert mich ein bisschen an, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Herr Deisinger, erinnert mich an den Angriff auf die ukrainischen Gefangenen aus Mariupol, die in russischem Gewahrsam waren und dann durch die Russen bombardiert worden sind. 50 Tote gab es damals, über 100 Verletzte. Man hat versucht, der Ukraine in die Schuhe zu schieben, aber es waren tatsächlich die Russen selbst. Das hat auch die UN bestätigt. Es gab Angriff auf ein Krankenhaus mit mehreren Toten. Es gab einen Angriff auf ein Hilfezentrum bei Kharkiv, wo also Bürger auf humanitäre Hilfe gewartet haben, 6 Tote. Es gab allerdings auch ein Ziel, ein militärisches Ziel, das angegriffen worden ist auf dem Übungsplatz Tscherniviv, nordwestlicher Teil der Ukraine. 3 Soldaten sind dort getötet worden und 18 verwundet. Das gibt wieder eine größere Diskussion in den Medien der Ukraine. Vor allen Dingen, weil die Russen auch behauptet haben, es sind 200 Opfer zu beklagen gewesen auf ukrainischer Seite. Das hat sich als unwahr herausgestellt. Aber sie erinnern sich an die Bombardierung von Ausbildungsstellen und die Befehle, die dort das Oberkommando gegeben hat, Ukraine, dass man die Soldaten möglichst nicht irgendwo zusammenbringt, sondern möglichst aufgelockert bei der Ausbildung hinstellt, dass sie eben nicht als großes Ziel dort gelten können. Ist natürlich schwierig bei der Ausbildung. Beim letzten Mal hat einer der führenden Generale dort die Verantwortung übernehmen müssen. Mal sehen, wie das beim jetzigen Mal ausgeht.
Ja. Aber wenn es 3 Tote gewesen sind, dann kann es ja auch gut sein, dass man diese Anweisung, diesen Befehl durchaus befolgt hat. Wenn man es nicht getan hätte, dann wären es vielleicht deutlich mehr geworden.
Genau, also da wird jetzt eine Untersuchung oder ist eine Untersuchung eingeleitet worden. So kann man es den Zeitungen in der Ukraine nehmen und da wird man sehen, was rauskommt. Aber es wird so in die Richtung gehen, wie Sie schon sagen.
Dann schauen wir noch auf die ukrainischen Luftangriffe in der Tiefe. Welche halten Sie da für bemerkenswert?
Also insgesamt will ich mal sagen, wenn ich gleich die Zusammenfassung am Anfang geben kann, scheinen mir diese Angriffe in der Tiefe jetzt wesentlich systematischer durchgeführt zu werden und sind auch im Umfang mehr geworden. Die Ziele, die zurzeit dort im Fokus stehen, sind in erster Linie Eisenbahnanlagen. Bei Rostow beispielsweise und nicht nur irgendwelche Eisenbahnanlagen, sondern große Eisenbahnkreuze auch. Deren vorübergehende Stilllegung, Zerstörung, was ja immer nur vorübergehend sein kann, doch den Versorgungsverkehr für die Russen enorm erschweren. Und das ist nicht nur in der Region Rostow gewesen, es war auch in der Region Wolgograd und in anderen Regionen. Das ist ein großer Schwerpunkt. Der zweite große Schwerpunkt bleibt die Rüstungsindustrie und dort Grundlagenindustrie, also Rohstoffe für Explosivstoffe, chemische Fabriken, die Grundlagen für Sprengstoffe herstellen und dergleichen. Auch zum Teil Ölraffinerien wie die in Wolgograd ist angegriffen worden. Es gab drittens militärische Ziele, die angegriffen worden sind auf einem Flugplatz. Dabei soll ein Flugzeug zerstört worden sein. Es gab, das ist auch öffentlich hier groß durch die Medien gegangen, diesen großen Cyberangriff auf die Aeroflot-Fluggesellschaft, der wohl monatelang vorbereitet worden ist und bei dem insgesamt 7000 Server zerstört worden sind und 20 Terabyte Daten auch gestohlen worden sind. Die Flugzeugflotte der Aeroflot blieb an dem Tag fast stehen. Sie konnten viele Dinge nicht machen, sie konnten nicht tanken, sie konnten die Buchungen auch nicht durchführen. Also das war einer der größten Cyberangriffe, den aber offensichtlich Hacker gemacht haben, die der Ukraine nahestehen. Das müssen also keine staatlichen Stellen der Ukraine gewesen sein.
Ich will an dieser Stelle mal noch 2 Fragen aus unserem E-Mail-Fach einfügen. Zunächst die Frage eines Hörers, und zwar von Jochen Tomaschko aus Gäufelden, ein bisschen südwestlich von Stuttgart. Zitat: Meine Frage bezieht sich auf die zunehmende Belastung der ukrainischen Luftabwehr durch immer stärker werdende russische Luftangriffe. Warum setzt man nicht alles daran, die Abschussbasen zu vernichten, zum Beispiel die der Shahed-Drohnen? Ein paar hundert einfliegende Drohnen weniger am Tag wären doch ein entscheidender Fortschritt für die Ukraine. Das wären doch Ziele, für die es sich lohnen würde, teure Marschflugkörper wie den Taurus oder ähnliches einzusetzen. Die jüngst von der Ukraine entwickelten Abfangdrohnen sind sicher wichtig, aber letztendlich sind das auch wieder nur Mittel, um die Pfeile und nicht den Schützen zu vernichten. Was könnte ein Herr Merz dagegen haben, den Taurus für ausschließlich diesen Zweck einzusetzen? Fragezeichen und Zitat Ende. Zunächst mal losgelöst von der politischen Diskussion um den Taurus. Also ich ich bin mir nicht so sicher, dass der Taurus hier tatsächlich das Mittel wäre, um eine solche Abschussbasis zu bekämpfen. Aber Sie sind der Experte, Herr Bühler, und es kommt sicher auch darauf an, was er genau mit Abschussbasen meint, ne?
Ja, natürlich. Also, aber ich will jetzt diese Taurus-Debatte nicht nochmal eröffnen. Also der Taurus kann sowas natürlich schon, vor allen Dingen, wenn er mit dem richtigen Gefechtskopf dann auch eingesetzt wird, dann geht das schon. Insgesamt haben Sie aber vollkommen recht, die Abschussbasen sind ja lange gerade Straßen, die dort gebaut werden, also wie ein Flugplatz, wie eine Startbahn des Flugplatzes. Und die Drohnen werden auf einem Pickup aufgesetzt, gepackt praktisch. Und das Fahrzeug beschleunigt so schnell, dass die Drohne irgendwann mal losgelöst werden kann und sie dann selbst anfängt zu fliegen. Das ist gemeint mit Abschussbasen. Aber natürlich haben diese Abschussbasen, die sie ja jetzt erweitert haben, sie haben bis zu 15 jetzt im Augenblick, aber natürlich sind dort auch Lagerstätten für Drohnen da, die man erreichen könnte. Und vor allen Dingen das große Werk in Alba Iuliana ist natürlich auch ein lohnendes Ziel für weitreichende Flugkörper, nicht unbedingt für Drohnen, aber für Marschflugkörper oder Raketen.
Kurze Nachfrage, was die Art und Weise des Abschusses dieser Drohnen betrifft oder des Startens der Drohnen, das passiert aber nicht ausschließlich auf solchen Pickup-Trucks. Also
Nein,
es gibt ja auch stationäre, sozusagen Katapulte, mit denen man die Drohnen nach oben schießt, ne?
Genau, das gibt es auch, ja.
Okay, dann haben wir noch die Frage jetzt einer Hörerin. Und zwar von Yvonne Beresowska, die beste Grüße aus dem Urlaub in Klaipeda schickt. Sie ist mit ihrer Familie also im Baltikum und sie wurden früh am Morgen mal von einem schrillen Alarmton geweckt. Und dann schreibt sie Folgendes. Zitat, unsere Handys zeigten Alarmstufe 2, dass eine russische Drohne auf litauisches Gebiet gefallen sei. Wohl wissend um die Provokationen Russlands waren wir schon etwas erschrocken. Haben dann aber schnell gemerkt, dass wir die Einzigen damit waren, denn um uns herum und in unserem Hotel lief alles wie gehabt, kein Aufruhr. Ich habe dann etwas recherchiert und herausgefunden, dass derartige Dinge schon öfter vorgefallen sind. Könnten Sie das trotzdem einmal einordnen für uns? Eigentlich ist das doch eine heftige Grenzüberschreitung. Wie gedenkt die NATO damit umzugehen? Fragezeichen und Zitat Ende. Und sie schreibt dann noch weiter, dass ein früheres Mitglied der ukrainischen Luftwaffe vorgeschlagen habe, dass die baltischen Staaten ja gemeinsam ein einheitliches und starkes elektromagnetisches Feld aufbauen sollten, das Satellitennavigationssysteme stören kann. Und sie fragt, ob das eine direkte Beteiligung am Krieg jetzt, nehme ich an, bedeuten würde.
Also das ist jetzt im Juli zweimal passiert, dass eine Drohne nach Litauen eingeflogen ist, zum ersten Mal am 10.7. Wahrscheinlich war das der Tag, an dem sie geweckt worden sind von ihrem Handy. Und jetzt am vergangenen Montag, am 28.7. nochmal. Nach litauischen Angaben handelt es sich um einen russischen Typ Gerbera, heißt er. Dies ist eine Mehrzweckdrohne, die auch bewaffnet als Kamikaze-Drohne eingesetzt werden kann. Meist werden sie allerdings wegen ihrer komplexeren elektronischen Ausstattung als Aufklärungsdrohne eingesetzt und nicht als Einwegdrohne sozusagen. Sie sieht sehr ähnlich aus wie die Shahid-Drohne. Es gibt ja zumindest von dem Zwischenfall am Montag Videoaufnahmen über Vilnius. Die Drohne kam aus Richtung Belarus, war aber offenbar vorher in der Ukraine im Einsatz. Sie ist dort möglicherweise abgelenkt worden und hat Kurs auf Litauen genommen. Sie wurde von litauischen Bürgern entdeckt, als sie da über diesen Raum Vilnius flog, in einer Höhe von 200, 300 Metern, höher nicht. Über den Verbleib der Drohnen ist noch nichts bekannt. Jedenfalls habe ich dazu auch nichts gefunden bisher. Nun ist Litauen aber ein nicht so kleines Land und in weiten Teilen sehr, sehr dünn besiedelt. Es könnte auch sein, dass sie in einem der vielen Seen oder Sümpfe gestürzt sind. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohnen fehlgeleitet über NATO-Gebiet auftauchen. Erstmals war es zu Beginn des Krieges der Fall, als eine Drohne in Zagreb niederging. Polen habe ich zwei Vorfälle in Erinnerung, Bydgoszcz einmal und einmal unmittelbar hinter der polnischen Grenze. Dort waren auch Todesopfer zu beklagen. Mehrfach drangen Drohnen auch in den rumänischen Luftraum über dem Donaudelta ein. In Litauen werden jetzt so nach der litauischen Presse, die ich da gesehen habe, zu diesem Thema Gegenmaßnahmen diskutiert, Radargeräte, andere Sensoren zur Überwachung des Luftraums, entsprechende Waffen, Maschinenkanonen beispielsweise. Die Polen sind ja dazu übergegangen, Kampfflugzeuge aufsteigen zu lassen, ebenso wie die Rumänen, wenn ein größerer russischer Angriff auf die Ukraine stattfindet, damit eventuelle Irrläufe von Drohnen und Marschflugkörpern nicht wieder polnischen oder rumänischen Luftraum verletzen. Eine solche Möglichkeit hat Litauen auf nationaler Ebene natürlich nicht. Sie haben keine Kampfflugzeuge. Der baltische Luftraum wird insgesamt durch NATO-Flugzeuge gesichert. Inwieweit sich hier jetzt Änderungen im Auftragsprofil zeigen, das wird man sehen. Dieser elektromagnetische Schutzschild, den Sie da ansprechen, ja, kann man machen, um Drohnen zu stören oder abzulenken. Aber das hat natürlich auch unerwünschte Nebenwirkungen. Das heißt, auch eigene Geräte funktionieren dann nicht so, wie man es braucht. Und diese Drohnen, wenn sie gestört oder abgelenkt werden, dann besteht immer auch die Gefahr, dass sie irgendwo unkontrolliert einschlagen. Letztlich wird man insgesamt solche Luftraumverletzungen nicht völlig ausschließen können, vor allem wenn die Drohnen so tief fliegen, dass sie auch auf den Radargeräten nicht auftauchen. Aber sicher wird die NATO und die baltischen Mitgliedstaaten der NATO Maßnahmen ergreifen, um die Schutzmaßnahmen dieser veränderten Bedrohungslage da anzupassen. Durch solche Schutzmaßnahmen wird man nicht zur Kriegspartei, um auch diese Frage noch zu beantworten.
Okay, dann belassen wir es damit, beenden also den Blick auf die aktuelle Lage und kommen zum nächsten Thema. Das können wir vielleicht auch sogar ziemlich kurz machen, Herr Bühler. US-Präsident Trump hatte am 14. Juli ein Ultimatum von 50 Tagen an Putin gestellt, innerhalb derer man mit der Ukraine zu einer Einigung kommen solle. Nun hat er am Montag das Ultimatum verkürzt und gemeint, von da an gerechnet seien es nur noch 10 bis 12 Tage. Das glaube ich auch wieder präzisiert auf 10. Aus Anfang September wird also auf jeden Fall Anfang August. Wie finden Sie denn das?
Ja, er hat wohl gestern auf dem Rückflug nochmal den Zeitraum verkürzt auf 10 Tage, das ist richtig. Er hat wohl gesehen, dass die Russen nicht an Verhandlungen interessiert sind, wenn damit nicht die Kapitulation der Ukraine verbunden ist. Das haben Putin und seine Gefolgsleute ja mehrfach gesagt. Und er sieht gleichzeitig, dass die Russen sozusagen nochmals Gas geben und die 50 Tage möglichst auszunutzen. Er kann sich denken, dass Putin gegen Ende des Zeitraums dann wieder mit einem Vorschlag kommt, der wieder Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung macht, aber dann wieder zerplatzt, wie wir es jetzt schon dreimal erlebt haben. Gleichzeitig kommt Trump unter Druck, innenpolitisch, weil die Zahl der Opfer, insbesondere der zivilen Opfer, aufgrund der höheren Intensität der russischen Angriffe natürlich weiter ansteigt.
Die Russen, die schienen ja diese 50-Tage-Frist jetzt nicht so sonderlich zu interessieren und die 10-Tage-Frist im Großen und Ganzen doch eigentlich auch nicht.
Nein, da braucht man eigentlich zwei Stimmen nur zu nehmen. Putin hat sich nach meiner Kenntnis nicht geäußert bisher, aber sein Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat Medvedev und Interimspräsident hat sich über Twitter X zu Wort gemeldet und hat da gesagt, Trump kann nicht den Zeitplan von Friedensverhandlungen bestimmen. Und die Verhandlungen werden dann enden, wenn Russland all seine Kriegsziele erreicht hat. Also eindeutige Aussage, wie man schon häufig von Medvedev gehört hat. Pesko so ähnlich, ein bisschen diplomatischer. Er sagt ganz trocken und nüchtern, Russland wird diesen Krieg weiter fortsetzen, um die russischen Interessen zu schützen. Punkt.
Trump hat ja aber mit dieser Fristverkürzung auch damit die Frist für sich verkürzt, innerhalb derer er dann ja irgendwas wird liefern müssen, oder steht zu befürchten, dass er sich dann auch wieder irgendwie rauswindet?
Er hat ja jetzt mehrfach Ultimaten genannt. Im US-Senat gibt es eine breite Mehrheit für ein vorbereitetes neues Sanktionspaket, das der Senator Graham von den Republikanern geschnürt hat. Die Senatoren warten nur darauf, dass Trump grünes Licht gibt, und er wird vermutlich unter größeren innenpolitischen Druck geraten, wenn er jetzt nicht handelt. Sollte Putin einem Waffenstillstand also nicht innerhalb dieser nächsten 10 Tage zustimmen, was aus meiner Sicht nicht zu erwarten ist. Aber wer weiß, ob nicht Putin kurz vor Ende des Ultimatums wieder mit einem Gesprächsangebot um die Ecke kommt, dass Trump wieder Hoffnung gibt. Und insofern stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, dass man die Ereignisse der nächsten nunmehr 9 Tage nicht vorhersehen kann. Lassen wir uns überraschen.
Tja, also am besten nicht zu viel erwarten. Auf jeden Fall eine relativ laute Ansage wieder mit diesen beiden Ultimaten, also mit den 50 Tagen und dann mit den 10 Tagen. Um jetzt von Trump wegzukommen, ich meine, laut sein, das können die Amerikaner ja. Das hat ja kürzlich auch US-General Donahue gezeigt, als er in Wiesbaden bei der Land Euro, spricht man das so aus, Herr Bühler, Land Euro gesprochen hat.
Ja, genau.
Das ist eine neue Militärkonferenz, bei der Politik, Militär und Industrie zusammengebracht werden sollen. Donahue hat dort eine kurze Rede gehalten, und in dieser kurzen Rede, das waren nur ungefähr 10 Minuten, spielte die russische Exklave Kaliningrad eine Rolle, und Donahue sagte da mal eben, dass es keinen Grund gebe, warum man diese nicht binnen sehr kurzer Zeit zur Abschreckung Russlands zerstören könne. Da sind die Russen natürlich wieder vor Freude in die Luft gesprungen, weil sie Anlass hatten, sozusagen zurückzudrohen. Aber auch die Reaktionen im Westen waren ja doch einigermaßen gemischt. Warum sagt man solche Dinge? Also ist Donahue auch ein kleiner Trump, der schnell mal mit Prahlereien bei der Hand ist? Ich meine, so wie ich Sie kenne, Herr Bühler, werden Sie auch gleich sagen, na, so wie Sie das sagen, Herr Deisinger, hat der Donahue das gar nicht gesagt.
Also ich kenne General Donahue aus Afghanistan. Ich habe ihn dort vor einigen Jahren als sehr entscheidungsfreudigen und entschlossenen Mann kennengelernt. Das ist das, was man von einem General erwarten sollte. Zugleich aber, und das ist das Entscheidende, ist er ein absolut loyaler und besonnener Mann. Und das kann man auch an seiner Rede erkennen, die Sie gerade eingebracht haben. Diese Rede ist ja für jedermann im Internet abrufbar. Wenn man sich das Video ansieht, dann hat man einen ganz anderen Eindruck als den, den ich gerade aus Ihren Worten herauslese. Also das hat er durchaus sehr besonnen und sehr nüchtern und auch kurz gesagt. Da ist keine Übertreibung und es ist auch keine Prahlerei oder sonst was, sondern er hat da einfach Fakten genannt.
Ja, ich meine aber, wenn deutsche Medien aus einer solchen Aussage Meldung basteln wie, und das konnten wir ja auch lesen, Donahue droht mit Zerstörung Kaliningrads, dann brauchen wir auch nicht lange überlegen, was russische Medien daraus machen und machen können.
Ja, das stimmt. Da haben Sie sicher recht. Man muss sich in solchen Positionen bewusst sein, dass man auch der Propaganda der Gegenseite eine Einladung zur Ausnutzung gibt. Das ist wahr. Aber lassen Sie uns davon ausgehen, dass das alles durchdacht war und nicht so einfach dahergesagt worden ist. Und für so eine Überschrift, die Sie gerade genannt haben, Donahue droht mit der Zerstörung Kaliningrads, dafür kann der Donahue ja nichts. Ne? Das hat er ja auch nicht gesagt. Er hat nicht mit der Zerstörung Kaliningrads gedroht, sondern mit der Zerstörung der Waffensysteme, die dort von Russen stationiert sind.
Aber ich habe jetzt auch über 3 Jahre quasi Lektion für Lektion bei Ihnen lernen können, aber nichtsdestotrotz hatte ich das Abschreckungskonzept, er hat ja von Abschreckung gesprochen, das Abschreckungskonzept der NATO bislang ein bisschen defensiver verstanden.
Also jetzt kommen wir ja zu den Fakten. Russland hat tatsächlich seit 2017 etwa begonnen, in Kaliningrad einen Mix von Waffen zu stationieren, Flugabwehrraketen, weitreichende Boden-Boden-Raketen und Land-See-Raketen. Die Boden-Boden-Raketen vom Typ Iskander mit Reichweiten wahrscheinlich bis weit über Berlin hinaus, nuklearfähig. Dieser Mix in Kaliningrad hat zwei Folgen. Auf der einen Seite sollen damit Verstärkungen der NATO für das Baltikum im Falle eines russischen Angriffs verhindert werden. Bei einer solchen Bedrohung aus Kaliningrad mit diesem Waffenmix kann kaum ein Flugzeug das Baltikum erreichen, Schiffe auch nicht. Zusätzlich kann mit den nuklearfähigen Raketen, das ist der zweite Punkt, ein Bedrohungs- und Eskalationspotenzial aufgebaut werden, so nach dem Motto, wagt keinen Versuch, dem Baltikum zu Hilfe kommen und es zu verteidigen. Wir können das verhindern mit unseren Raketen. Das heißt, das russische Waffendispositiv in Kaliningrad ist nicht zur Verteidigung Kaliningrads ausgelegt, sondern zur Unterstützung eines russischen Angriffs auf das Baltikum.
Donoghue, der spricht ja von einer Abschreckungslinie an der Ostflanke und er spricht davon, dass man halt die militärischen Fähigkeiten in Kaliningrad zur Abschreckung Russlands zerstören könnte. Hören Sie da keinen neuen Ton heraus? Ich meine, Sie haben ja immer gesagt, die NATO habe keine Angriffspläne.
Also mit Abschreckungslinie meint Donoghue die Grenze des Baltikums zu Russland und zu Belarus. Und natürlich weiß er auch, dass die NATO keine Angriffspläne hat. Er ist ja schließlich in Personalunion, nicht nur Befehlshaber der US Army in Europa und Afrika, sondern gleichzeitig auch Befehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Europa. Und er stellt für das Baltikum die Landkomponente für das deutsch geführte Joint Force Command in Brunsum zur Verfügung. Also so ist sein Aufgabenbereich. Er weiß also, wovon er spricht. Die Grundlagen seiner Ausführungen sind aber die Annahme, dass Russland einen Angriff auf die baltischen Staaten unternommen hat. Das muss man wissen, wenn man solche Überschriften liest. Das ist eine valide Annahme, die, wenn wir nichts tun, auch Wirklichkeit werden könnte. Und in so einem Fall, da gibt es keine Sanktuarien, da gibt es kein Gebiet, das dort nicht bekämpft werden kann. Natürlich muss man zur Verteidigung des Baltikums Kaliningrad mit einbeziehen und auch russische Fähigkeiten in der Tiefe Russlands und in Belarus. Verteidigung des Baltikums heißt nicht, den Angriff zu ertragen, also im Baltikum zu bleiben mit den Verteidigern und die Grundlagen, die Voraussetzungen für den Angriff zu verschonen. Das ist sein Punkt. Und der ist richtig. Russland muss wissen, wenn sie das Baltikum angreifen, dass in einem solchen Fall die NATO nicht zögern würde, sofort auch Ziele jenseits der Grenzen zu bekämpfen und natürlich auch in Kaliningrad, um den Angreifern im Baltikum die Grundlage für ihren Angriff zu entziehen.
Und man versucht ja heute alles auch im Zusammenhang zu denken, bezieht dann natürlich auch den aktuellen Ukraine-Krieg mit ein. Und dann stehen am Ende Fragen wie die, die uns Oliver Blomer aus Bayern geschickt hat. Ich zitiere mal aus seiner Mail. Aktuell hat man ja leider immer mehr das Gefühl, dass Russland in der Ukraine die Oberhand gewinnt. Auch die angedrohten Sanktionen von Donald Trump scheinen nicht zu beeindrucken. Zumal China nach wie vor fest an der Seite Russlands steht. Meine Frage lautet daher, Herr Bühler hat bisher immer betont, dass sich die NATO nicht mit Truppen aktiv einmischen und Kriegspartei werden soll, beziehungsweise nur der Ukraine die Waffen geben soll, die sie braucht. Was aber, wenn die Fronten einbrechen und Kharkiv oder sogar Kiew bedroht sind, schaut die NATO dann zu? Gibt es ein Szenario, bei dem die NATO doch mit Truppen aktiv werden muss und wird sowas eventuell schon geübt? Dann wäre dies doch je früher, desto besser. Zitat Ende aus dieser Mail von Oliver Blome.
Also dazu gibt es keine NATO-Planungen. Wie ich schon sagte, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis für das NATO-Territorium. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Natürlich werden die Folgen eines Sieges Russlands in der Ukraine in vielerlei Beziehungen gegen die Interessen Europas, aber auch weltweit, glaube ich, Dennoch meine ich, dass die NATO bei ihrer Position, keine Kriegspartei zu werden, festhalten sollte und nicht nur sollte, sondern auch wird. Also die Eskalationsgefahr, die dadurch entstehen würde, wäre einfach zu groß. Und das will kein NATO-Mitglied, so wie ich das sehe. Umso mehr sollten gerade wir Europäer jetzt alles daran setzen, dass ein solcher Fall nicht eintritt. Wir sollten alles daran setzen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich selbst verteidigen kann.
Okay, und um nochmal auf General Donoghue zurückzukommen, solche Töne wie die seinen, also weil es ja nicht immer nur wichtig ist, was man sagt, sondern natürlich auch wichtig ist, wie es ankommt bei denen, die es hören oder lesen. Also solche Töne wie die seinen machen es ja möglicherweise auch für so manche Menschen in Deutschland schwieriger, Ihnen, Herr Bühler, zu folgen, wenn Sie sagen, die NATO sei keine Gefahr für Russland. Und die Russen wüssten das auch ganz genau. Ich will deshalb mal die Anregung von Nikolaus Sedelmeier aufgreifen. Der hat uns Folgendes geschrieben. Zitat: Aus den vielen Fragen erkenne ich, dass manche Zuhörer die NATO mit dem Warschauer Pakt in ihren Strukturen verwechseln. Manche Szenarien sind so gar nicht möglich. Herr Bühler soll die NATO so erklären, dass es auch ein Achtjähriger versteht. Die Worte Friedensbündnis erklären alles, aber diese Worte werden von manchen nicht verstanden. Oder sie wollen nicht verstanden werden. Zitat Ende. Mutmaßlich hat er die Antwort, die er hören will, quasi schon selbst vorgegeben, aber das soll sie, Herr Bühler, jetzt natürlich nicht einschränken in ihrer Antwort.
Ich glaube, Herr Sedelmeier hat recht. Die NATO war mit dem Warschauer Pakt in keiner Weise vergleichbar. Der Warschauer Pakt war bekanntlich ein sowjetisch geführtes Militärbündnis, das von Moskau gesteuert worden ist. Wenn die abhängigen Staaten nicht spurten, dann griff die Rote Armee ein. So geschehen in der DDR 53, in Ungarn 56, in der damaligen Tschechoslowakei 1968. 1981 wurde der Einmarsch angedroht in Polen, musste dann aber nicht durchgeführt werden, weil der kommunistische Präsident das alleine hinbekam. Die Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts waren Satellitenstaaten der Sowjetunion, das muss man wissen. Die NATO war von Anfang an ein Verteidigungsbündnis von souveränen Staaten. Die Führungsrolle war ohne Zweifel bei den USA, und das ist heute immer noch, weil sie eben die stärkste Macht sind. Allerdings hatten die USA von Anfang an auch nur eine Stimme im NATO-Rat. Insofern waren die USA in der Praxis längst nicht so dominant wie die Sowjetunion im Warschauer Pakt. Es gab auch mehrfach transatlantische Verstimmungen oder sogar Krisen, ich kann mich an das eine oder andere erinnern, in den letzten Jahrzehnten, weil eben so mancher europäische Staat den jeweiligen Kurs der USA nicht mitgehen wollte. Und dann mussten Kompromisse gemacht werden im NATO-Rat, dass man zur Einstimmigkeit dann auch kam. Warum ist die NATO heute keine Bedrohung für Russland? Weil das Verteidigungsbündnis heute 32 souveräne Staaten umfasst. Da ist es einfach unmöglich, sich auszumalen, dass ein solches Bündnis einen Angriff auf Russland planen oder gar starten könnte. Insofern teile ich den Gedanken von Herrn Sedelmeier, den Gedanken des Friedensbündnisses. Und dazu kommt, und das ist mein zweiter Punkt, dass in vielen NATO-Staaten Angriffskriege per Verfassung verboten sind. Am schärfsten ist es in Deutschland geregelt, der zweitgrößten NATO-Nation, so wie im Artikel 26 des Grundgesetzes, ist es in keinem anderen Land festgeschrieben. Das weiß Putin natürlich auch als ehemaliger Geheimdienstagent in Deutschland, damals in Dresden, in der DDR. Und die Generale der russischen Armee wissen das auch. Aus meiner Erfahrung nun von fast 45 Dienstjahren in der Bundeswehr und in der NATO weiß ich auch, dass wir keine Angriffspläne gegen die Sowjetunion oder später Russland hatten und nach wie vor nicht haben, geschweige denn, dass wir sowas geübt hätten. Das wissen die Generäle in Russland auch. Sie waren ja als Partner in der NATO seit 1994 bei allen Konferenzen und bei Übungen mit dabei. Wie ich schon mal beim letzten Mal sagte, ist es wahrscheinlich die größte Lüge Putins und seines Apparats in diesem Krieg, die NATO als militärische Bedrohung darzustellen. Leider findet diese Lüge bei einigen bei uns im Westen und in Deutschland Unterstützung und auch Weiterverbreitung. Man glaubt manchmal dem imperialistischen System in Russland mehr als den Entscheidungs- oder Erfahrungsträgern bei uns. Ja. Letzter Punkt vielleicht noch. In Wahrheit ist es doch so, die Bedrohung für das Regime Putin ist das Virus der Freiheit und der Demokratie, das sich nach Ansicht der Machthaber in Moskau nicht in Russland ausbreiten darf. So wie in der Ukraine, so wie teilweise in Belarus, wie auch teilweise in Georgien. Es könnte ja von dort aus auf Russland überspringen.
Komme ich gleich nochmal zu, nur ganz kurz mal eingeschoben zur Vertiefung. Also Sie sagen, die NATO ist aufgrund ihrer Strukturen überhaupt nicht in der Lage, einen Angriffskrieg zu planen beziehungsweise zu führen, aber in einem Krieg angreifen, das muss sie ja schon können, ne?
Ja, natürlich, das kann sie auch. Aber ein Angriffskrieg, der einseitig von der NATO begonnen wird, ist völlig ausgeschlossen.
Ja. Jetzt zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie das hier erwähnt haben im Podcast. Die Russen wüssten ganz genau, dass die NATO sie nicht angreifen wird. So, das setzt aber doch voraus, dass die Russen die NATO tatsächlich auch so verstehen, wie die NATO verstanden werden will. Dass die Russen dem Westen
wie sie ist.
Und verstanden werden will.
Wie sie ist
und verstanden werden will, meinetwegen. Mhm. Dass die Russen dem Westen der NATO auch glauben. Aber dazu können sie ja die Russen nicht zwingen. Also erstens wissen die ja selbst, wie es ist, öffentlich dauernd zu lügen. Also was ich selbst mache, das traue ich natürlich auch anderen zu. Andererseits ist ja die westliche Politik nun auch nicht gerade ein Ausbund an Wahrheitsliebe. Und da können wir Donald Trump gerne mal rauslassen bei der Betrachtung.
Ja gut, was soll ich dazu sagen? Was ich zu dem Thema gesagt habe, das will ich schon als Wahrheit verstanden wissen. Und das ist das, was ich erlebt habe in 45 Dienstjahren.
Aber letztlich müssen Sie doch aber, nehmen wir mal an, es geht um zwei Parteien, die irgendwie aushandeln müssen, miteinander umzugehen. Also Sie müssen doch jeder der beiden Parteien das Recht zugestehen, der anderen Seite nicht zu glauben. Und Sie müssen auch jeder Seite das Recht zugestehen, eigene Interessen zu formulieren. Sie können sich doch nicht hinstellen und sagen, also du musst das und das jetzt glauben. Wir sagen, dass es so oder so ist und du musst überzeugt davon sein, dass es auch tatsächlich so ist. So kam aber Ihre Argumentation manchmal rüber halt im Podcast.
Also es ist ja gut, dass meine Argumentation dann so rüberkam. Also genau so war sie auch gemeint von mir. Ich muss keine Bedrohungsperzeption berücksichtigen oder gar akzeptieren, wenn ich weiß, dass die Russen die Fakten kennen aus langjähriger Kooperation und Zusammenarbeit mit der NATO, aus langjähriger Kenntnis auch von handelnden Personen, aber eben auch aus intensiver Aufklärungsarbeit und Analyse ihrer Ergebnisse. Sie wissen, dass es für einen von der NATO begonnenen Angriffskrieg keine Einstimmigkeit im NATO-Rat geben wird. Und da muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten, das ist so.
Aber wir kriegen ja auch immer wieder skeptische Mails bei uns im Podcast und deswegen will ich hier vielleicht mal eine Frage anhängen, die uns Peter Weber aus Wien geschickt hat. Also er schickt auch einen Link mit einer Meldung, dass in Georgien eine NATO-Übung begonnen habe. Name der Übung Agile Spirit. Eine Übung, an der neben Georgien, der Türkei und den USA 8 weitere Länder teilnehmen würden. Und Herr Weber fragt nun Folgendes, ich zitiere. Hallo Herr Bühler, haben Sie eine Erklärung, was diese NATO-Einkreisungsprovokation Russlands wieder soll? Ich bin einmal mehr fassungslos, dass die NATO aus dem Ukraine-Krieg nichts lernt und dort Machtpolitik offensichtlich weiterhin viel wichtiger ist als Menschenleben. Es steht in Georgien der nächste Krieg mit Russland vor der Tür, auch in diesem Fall vom sogenannten Westen ostentativ provoziert. MFG aus Wien. Zitat Ende. Also ostentativ provoziert, also ganz bewusst berechnend provoziert. Ihre Antwort?
Ich teile Ihre Auffassung nicht, Herr Weber. Ich teile vor allen Dingen auch die Auffassung nicht, dass der Krieg in der Ukraine, und das kann man herauslesen aus Ihrer Mail, auch provoziert worden ist und der nächste Krieg in Georgien jetzt provoziert wird. Ich habe da schon eine Erklärung. Georgien ist, wie fast alle Staaten der Region, seit langem Partner der NATO. Was Russland ja auch bis 2014, also des Jahres der Annexion der Krim, war. Seither ist ja die Partnerschaft ausgesetzt. Sie besteht auf dem Papier weiter, aber sie ist ausgesetzt. Nun muss man sich diese Übung mal anschauen. Das ist, der Name ist Agile Spirit. Das ist eine Übung, die bereits seit 15 Jahren oder so stattfindet. Sie dauert etwa 2 Wochen und findet in diesem Jahr in der Türkei zunächst und dann in Georgien statt. Das ist keine NATO-Übung, wird aber im Rahmen dieses Partnerschaftsprogramms der NATO von den USA und der Türkei und Georgien geleitet. Dort nehmen etwa 2000 Soldaten teil aus 10 Nationen. Und sie werden Fallschirmsprünge machen in der Türkei. Sie werden dann nach Georgien gehen und werden Schießübungen machen. Der Zweck dieser Übung Agile Spirit ist, dass man die unterschiedlichen Streitkräfte zusammenzieht zu solchen Ausbildungs- und Übungsmaßnahmen, auch um Interoperabilität zu erreichen, Zusammenarbeitsfähigkeit zu erreichen in Stabilisierungs- und Krisenreaktionseinsätzen unter VN-Mandat, also Mandat der Vereinten Nationen. Das ist keine Provokation. Und es ist schon gar keine Einkreisungsprovokation, wie Sie gerade sagen. Das größte Land der Erde kann man nicht einkreisen. Aber wenn wir das jetzt so öffentlich sagen, dann ist es natürlich auch, wie vorher auch bei General Donoghue, eine Einladung, dieses sofort aufzugreifen, wenn Sie es nicht schon getan haben in der Zwischenzeit. Und das als Provokation dargestellt haben. Die Russen könnten heute immer noch im Partnerschaftsprogramm mit dabei sein, mit der NATO, und das auch mitbestimmen. Die Russen haben ja selbst an Übungen teilgenommen. Die Russen waren, ich bin hier im Land von der KFOR-Truppe in Pristina im Augenblick, sie waren hier in einige Zeit lang am Anfang der NATO-Operation mit dabei. Von daher kennen Sie diese Übung und würden nie auf die Idee kommen, das als Einkreisungsprovokation zu bezeichnen, es sei denn, wir machen den Aufschlag und den machen wir mit solchen Diskussionen.
Ganz kurz nebenbei, weil Sie Donoghue noch mal erwähnt haben und weil auch das Stichwort Interoperabilität fiel. Sie hatten viele Jahre mehr Übung, das Wort aussprechen zu können, Herr Bühler. Das war übrigens ein großes Thema auch bei Donoghue in dieser kleinen Rede, nämlich die Mahnung an die Industrie, Dinge zu produzieren, halt die wirklich interoperabel sind. Trotz, dass bei Ihnen irgendwo gebohrt wird, will ich mal weitermachen noch. Wir waren bei dieser Übung in Georgien, da gibt es auch eine Frage dazu von Stefan Reichert. Zitat, ich habe gehört, dass in Georgien eine NATO-Übung ist. Sie hatten gesagt, das war jetzt keine NATO-Übung. Aber warum ist die Ukraine mit dabei, wenn diese im Krieg mit Russland ist? Fragezeichen. Zitat Ende.
Naja, also knüpfe ich jetzt an die Frage gerade eben aus Wien. Weil die Ukraine ein Partner der NATO ist. Und das ist sie auch in diesem Krieg. Es werden aufgrund des Krieges nur wenige ukrainische Soldaten bei dieser Übung sein. Ich konnte jetzt auf der Homepage der US Army nicht erkennen, wie viel tatsächlich es sein werden. Aber das sind einzelne Soldaten, die dabei sind. Aber die Ukraine legt sehr großen Wert darauf, dass der Krieg nicht alles bestimmt, sondern dass es weitergeht. Das heißt, Ausbildung und Weiterbildung der Soldaten, das geht auch während des Krieges weiter. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich in Tartu bin, bei der Baltischen Verteidigungsakademie, dann merke ich das, da kommen die Ukrainer mit dazu, die angehenden Generalstabsoffiziere. Wenn ich in Warschau bin, genau das Gleiche, sind ukrainische Lehrgangsteilnehmer mit dabei. Ich habe gerade in der letzten Woche von hier aus eine Online-Vorlesung für höheres Führungspersonal der Ukraine gemacht. Alles ehemalige Brigadekommandeure mit Kriegserfahrung, die sich in einem Lehrgang auf höhere Verwendungen vorbereiten. Wenn die Ukraine, und das ist deren Auffassung, vor nunmehr 3,5 Jahren alles, was Ausbildung und Weiterbildung, Übungen angeht, gestoppt hätte, dann könnte es einen so langen Krieg, wie er jetzt bereits geführt wurde und wie er weiter auch droht, gar nicht durchhalten.
Ich denke aber, um nochmal auf die Bohrarbeiten bei Ihnen zurückzukommen, wir werden uns davon jetzt mal nicht irritieren lassen und die paar Minuten, die wir jetzt noch aufnehmen, diesen Podcast weiter aufnehmen. Wir können es auch als Zeichen verstehen, dass es bei Ihnen in Pristina momentan auch nicht allzu warm ist, sodass man in der Mittagszeit dann auch Handwerksarbeiten erledigen kann. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 23 Grad. Ich hätte gedacht, es ist wärmer bei Ihnen. Herr Bühler, soweit zu diesem Thema, diese Übung in Georgien. Ich habe noch eine kleine Sache, die sich aus Meldungen der letzten Tage ergeben hat. Haben die Vereinigten Staaten kürzlich Atomwaffen nach Großbritannien verlegt? Falls ja, warum? Und ist das wirklich ein Signal, das die Russen oder wer auch immer jetzt brauchen?
Das weiß ich ganz offen gesagt nicht. Es hat einen Lufttransport von den USA nach Großbritannien gegeben, der unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen abgelaufen ist. Britische Aktivisten, die alles, was mit Nuklearwaffen zusammenhängt, mit besonderer Sorgfalt beobachten, haben das öffentlich gemacht mit der Vermutung, dass nun auch Großbritannien wie die Niederlande, Belgien, Italien, die Türkei und Deutschland die Stationierung von einigen US-Nuklearwaffen erlauben. Im Rahmen dieser nuklearen Teilhabe, so ist der Fachbegriff. Das heißt, die Waffen würden von Flugzeugen der jeweiligen Nation eingesetzt, bleiben aber US-Waffen. Die Rede war da jetzt von 20 Atomwaffen. Wie in diesem Bereich üblich, haben die USA und Großbritannien diese Berichterstattung weder bestätigt noch dementiert. Wir wissen also nicht, ob diese Berichte zutreffend sind. Wenn überhaupt Atomwaffen transportiert worden sind, gibt es noch eine andere Erklärungsmöglichkeit. Im Gegensatz zu den Franzosen sind die Briten nicht autonom, was Atomwaffen angeht. Das ist öffentlich nachzulesen. Sie haben auf diesem Gebiet eine jahrzehntelange Kooperation mit den USA. Das schließt also zum Beispiel die Wartung, Instandsetzung, Modernisierung ihrer Waffen ein. Das heißt, es gibt immer mal wieder Transporte von Großbritannien in die USA und zurück. Also auch das wäre eine plausible Erklärung. Aber eins ist sicher, die USA und Russland arbeiten, was die Informationen über Nuklearwaffen angeht, immer noch eng zusammen und informieren sich weiterhin über Veränderungen in ihren Nukleardispositiven. Und ein zweites ist auch sicher, sowohl die Möglichkeit 1, die Sie angesprochen haben, wie auch die Möglichkeit 2, die ich noch zusätzlich genannt habe, vorausgesetzt, es handelt sich überhaupt um einen Nuklearwaffentransport, die dienen der Abschreckung Russlands vor einem Nuklearwaffeneinsatz.
Okay, dann habe ich noch eine weitere Hörerfrage, und zwar von Hans-Peter Michel. Ich zitiere, offensichtlich strebt Putin eine Kapitulation der Ukraine an. Aufgrund der bisherigen minimalen Geländegewinne bei gleichzeitig großen Verlusten würde bei gleichbleibendem Kriegsverlauf eine Besetzung der ganzen Ukraine noch Jahrzehnte dauern. Somit muss die russische Armee darauf hoffen, dass der Verteidigungswille und die militärischen Möglichkeiten der Ukraine sich erschöpfen, was mindestens mittelfristig nicht zu erwarten ist. Ein Kompromiss, in dem sich Putin bei der eigenen Bevölkerung als großer Sieger darstellt, müsste nüchtern gesehen auch für ihn eine Option sein. Frage, warum passt Putin die Kriegsziele nicht in diesem Sinne an? Wird er objektiv über den Kriegsverlauf informiert oder werden ihm geschönte Lageberichte vorgelegt? Fragezeichen und Zitat Ende. Sie haben bestimmt eine Quelle im Kreml, Herr Bühler, die Ihnen sagt, ob Putin objektiv informiert wird. Ja, kleiner Scherz, aber hier bleibt die Antwort sicher am Ende eine Mutmaßung, auch wenn man aus Erfahrung der Vergangenheit natürlich sicher Schlüsse ziehen kann. Ne?
Also mit den geschönten Lageberichten, das glaube ich sogar. Selbst Kreml-affine russische Militärberichterstatter, Militärblogger beklagen sich ja darüber. Der wahrscheinlich ermordete Wagner-Chef Prigozhin gehört ja auch dazu. Das ist aber nicht die einzige Informationsquelle, die Putin hat. Er bekommt ja auch über die westlichen Medien eine ganz andere Version, die in überwiegenden Fällen die Wahrheit beinhaltet. Aufgrund seiner deutschen und englischen Sprachkenntnisse hat er ja da eine große Auswahl an Medien. Ich denke, Putin hat Russland und seine Gesellschaft in 25 Jahren so verändert, wie wir es im Westen überwiegend und lange Zeit nicht gesehen haben, aber jetzt im Rückblick sehen können, wenn wir wollen. Einige wollen es bis heute ja nicht wahrhaben. Er hat ein System von Begünstigungen und Freiheiten, insbesondere für einige wenige, aber auch für breite Bevölkerungsschichten aufgebaut, allerdings mit der Einschränkung, dass die damit Begünstigten seine Kreise und die Kreise seiner Regierung und seines Umfelds nicht stören dürfen. Das Ganze ist mit einem System von Repressalien und Gewalt bis hin zum politischen Mord hinterlegt und wird von einem System von Geheim- und Sicherheitsdiensten überwacht und getragen. Die Russische Föderation ist selbst nur noch auf dem Papier ihrer Verfassung eine Föderation. Sie ist heute ein gleichgeschalteter, zentralistischer Staat. Putin hat sich von einem lupenreinen Demokraten, Sie wissen, von wem das Zitat stammt, der Deisinger, zum Kriegsverbrecher, Mörder und Imperialisten verwandelt. Sein Umfeld ist diesen Weg mitgegangen. Zum Beispiel dieser Medvedev, der Interimspräsident, der aufgrund seiner vermeintlichen Fortschrittlichkeit und Westorientierung bei uns weit verbreitet hohes Ansehen genoss. Er ging diesen Weg aber mit und überzieht die westlichen Staaten mit Wüstendrohungen bis hin zum Atomkrieg, wie gerade in der letzten Woche auch. Ich glaube, dass Putin seine Kriegsziele nicht anpassen wird und wenn dann nur temporär. Und auch dann nur, wenn die Kosten und der Aufwand dieser sogenannten Spezialoperation so hoch werden, dass ein System von innen heraus gefährdet ist. Wir tun deshalb gut daran, uns auf eine lange Zeit der Unsicherheit und der Bedrohung einzustellen und entsprechende Gegenmaßnahmen auch zu ergreifen.
Zum Schluss geht es noch um eine Mail von Alexander Traunmüller. Woher er kommt, das werden Sie bestimmt auch gleich erraten, Herr Bühler. Ich muss vorher kurz sagen, dass es ihm um unseren Podcast aus der letzten Woche ging. Wir hatten da eine Hörerfrage mit einem fiktiven Szenario. Ich nenne es mal sehr verkürzt jetzt. Also die Russen würden bis an die ukrainisch-ungarische Grenze gelangen. Orban würde kapitulieren, den Russen die Passage ermöglichen, sodass, so hat es der Hörer geschrieben, sodass die russische Armee an die deutsche Grenze gelangen könnte. Das hatte ich so zitiert. Wir beide haben die Frage jetzt auch nicht wirklich korrigiert, sondern so stehen gelassen. Und das hat dann Herrn Traunmüller veranlasst, uns Folgendes zu schreiben. Das will ich kurz vorlesen. Sehr geehrte Herren, bezugnehmend auf die letzte Frage aus Ihrer Sendung vom 23.07. darf ich anmerken, dass auch nach dem potenziellen Zusammenbruch der Ukraine und nach einer noch potenzielleren Kapitulation Ungarns die russische Armee noch immer nicht bis an die deutsche Grenze marschieren könnte. Von so unwesentlichen Details wie beispielsweise der Logistik der Nachschubwege oder deren Flankenbedrohung dieser durch die nahegelegenen NATO-Staaten abgesehen, gelte es dennoch zu bedenken, dass seit bereits 80 Jahren es wieder einen ganzen Staat zwischen Hetje Shalom und Passau gibt. Mir ist zwar klar, dass auch in Ihrer Sendung hin und wieder die im heutigen Deutschland scheinbar durchaus verbreiteten Vorurteile über diese völkerrechtliche Entität, deren Bevölkerung, deren Wehrwillen und Wehrfähigkeit bedient werden, aber gänzlich zu negieren ist dann doch nochmal eine neue Qualität. Es wäre freundlich, zukünftig zumindest die Existenz Ihres Nachbarstaats nicht zu ignorieren. Und wenn es nur wegen der vielen 10.000 Zuwanderer wäre, die von Ihnen zu uns in den letzten Jahren eingewandert sind. Danke, verbindlichst im Vorhinein, beste Grüße aus Ösiland. Zitat Ende. Ja, da hat er durchaus einen Punkt, der Herr Traunmüller. Also Österreich negieren geht natürlich gar nicht, sorry, von meiner Seite und sicher auch von Ihrer, Herr Bühler, ne?
Stimmt zu, Österreich zu negieren geht gar nicht. Das habe ich natürlich auch nicht getan, sondern ich habe eine Frage beantwortet, die da Österreich irgendwie vergessen hat. Das ist nicht meine Absicht, da irgendwas zu negieren. Österreich, ganz im Gegenteil, ist ja ein wertvoller Partner in der Europäischen Union und in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also nicht umsonst war ja der von mir sehr geschätzte österreichische General Robert Brieger bis vor wenigen Wochen der höchste Soldat der Europäischen Union. Darüber hinaus kenne ich als Bayer unseren südlichen Nachbarn sehr gut, habe österreichische Kontingente bei NATO-Operationen führen dürfen und kenne natürlich auch das österreichische Bundesheer, auch in der Zusammenarbeit, als ich Kommandeur der süddeutschen 10. Panzerdivision war. Sehr gut. Was die Zuwanderung angeht, ich habe auch österreichische Freunde und Bekannte, die in Deutschland leben, auch in meiner Wahlheimat Berlin. Also das mit der Zuwanderung gilt wohl für beide Seiten.
Ja. Laufen Sie nicht so weit, Herr Bühler, sonst kommen Sie irgendwann in Canossa an. Herr Traunmüller hat ja auch Smileys unter die Mails gesetzt. Ach so, weil wir gerade bei Österreich sind.
Das sagen Sie jetzt erst.
Weil wir gerade bei Österreich sind, das ganz zum Schluss jetzt, da gab es doch die letzten Tage auch eine Meldung, dass ich glaube, die Außenministerin sich eine Debatte über eine Mitgliedschaft in der NATO gut vorstellen könnte. Tut sich da irgendwas, Herr Bühler?
Also ich meine jetzt die Äußerung der neuen Außenministerin, Frau Meinl-Reisinger, heißt sie. Also diese Diskussion gibt es ja schon einige Zeit in Österreich, soweit ich das mitbekomme. Ich verfolge die Diskussion, weil ich da großes Interesse dran habe, wie dann die Ergebnisse auch sind. Also spätestens seit der Invasion Russlands im Jahr 2022 hat sich das aus meiner Sicht schon intensiviert. Also ich verfolge die Diskussion, mische mich aber nicht ein. Aber wenn ich jetzt so gefragt werde wie Sie, dann will ich Ihnen ganz offen sagen, was ich darüber denke. Ich glaube, dass Frau Meinl-Reisinger da recht hat. Ich denke, dass kein Land der Europäischen Union heute neutral sein kann, wenn es um die Bedrohung Europas gilt. Und das gilt für Österreich, das gilt aber auch für Irland, das den gleichen Status hat wie Österreich. Dass im Übrigen jetzt im Juni als Nachfolger von General Brieger den höchsten General der Europäischen Union stellt, die anderen neutralen EU-Staaten, Malta und Zypern, gibt es auch. Sie kann man alle vier nicht mit der Neutralität der Schweiz vergleichen. Die Schweiz hat da eine andere staatliche Verfasstheit und das seit Jahrhunderten. Sie ist kein Vergleich, auch wenn es dort eine Diskussion gibt, auf welcher Seite die Schweiz stehen sollte, wenn Europa mal bedroht ist oder bedroht wäre. Ich teile die Auffassung einer anderen österreichischen Politikerin nicht, die da gesagt hat, dass die NATO Österreich schon schützen würde, wenn die Sicherheit Österreichs auf dem Spiel stehen würde. Also da muss ich schon sagen, eine solche Auffassung wird von vielen, auch in der NATO, zu Recht als Trittbrettfahrerei empfunden. Das sollte man so nicht sagen, auch wenn man es irgendwo im Hinterkopf hat. Aber ich will jetzt dieses Argument mir gar nicht so zu eigen machen. Wenn ich das mal rein militärisch betrachte, dann ist es eine Frage der Interoperabilität der NATO-Streitkräfte. Da ist das Wort wieder, Herr Deisinger. Die Frage, die will ich in den Vordergrund stellen, also die Frage der technischen, der prozeduralen, der mentalen Interoperabilität, wobei ich das Letztere nicht in Frage stellen würde, in Österreich vor allem in Kenntnis der ausgezeichneten Bildung und Ausbildung österreichischer Offiziere. Aber mit den Herausforderungen der anderen Komponenten der Interoperabilität haben selbst langjährige NATO-Mitglieder in ihren Armeen immer wieder zu kämpfen. Das Streben nach Interoperabilität ist ein ständiger Prozess. Also da weiß ich schon, wovon ich spreche. Da können Sie nie einen Endzustand erreichen. Da müssen Sie immer dranbleiben. Und Interoperabilität in einem Bündnisfall zu erreichen, das ist was anderes, als wenn man in Konflikten niedriger Intensität zusammenarbeitet. Hier wie zum Beispiel auf dem Balkan bei KFOR oder bei anderen Friedensmissionen, Beobachtermissionen. Also, wenn ich beim Militärischen bleibe und die Politik will, dass bei einer aktuellen Bedrohung im Rahmen der NATO gehandelt werden muss, da muss man heute schon Konsequenzen ziehen und alle Partner zusammenarbeitsfähig machen. Der Begriff der militärischen Neutralität hatte früher schon als Voraussetzung die Annahme, dass ein potenzieller Angreifer diese auch respektieren würde. Das war schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg mit seinen überwiegenden Landoperationen nicht der Fall. Und das hat sich seither enorm geändert, wie wir auch in der Ukraine das sehen. Die Bedrohung kommt heute auch aus der Luft. Sie kommt von See, auch aus der Adria im Übrigen und auch aus dem Cyber- und Informationsraum. Und deshalb ist eine einseitige Betrachtung von Bedrohungen über Land, wie da in der Fragestellung, die jetzt Grundlage unserer kleinen Diskussion sind, enthalten, ist, das ist nicht anzuraten, dass man das so einseitig betrachtet.
Na los, Herr Bühler, ein Satz noch mit dem I-Wort.
Mit dem I-Wort?
Ich kann es ja nicht aussprechen, Sie können es ja besser. Hängen Sie noch ein
dran. Interoperabilität, meinen Sie?
Dann reicht es so aus, dass Sie es nochmal gesagt haben. Okay. Kurz zum Schluss noch ein Tipp von meiner Seite, ein Podcast-Tipp, und zwar 11KM, der Tagesschau-Podcast. Der blickt ja regelmäßig mit Korrespondentinnen und Korrespondenten auf die Lage in Gaza. In der Folge vom vergangenen Donnerstag, da hat Host David Krause mit Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador gesprochen. Und Segador berichtet dort, welche Strategie die israelische Armee in Gaza verfolgt und was passieren muss, damit eine Waffenruhe zustande kommt. Die ganze Folge 11KM mit dem Titel Gaza, Krieg, Hunger und die Suche nach Frieden ist zu finden in der ARD Audiothek. Das nur als Tipp von meiner Seite am Ende dieser Folge. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse, für die vielen Mails. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenn wir Ihr Land vielleicht auch ignoriert haben sollten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Was den nächsten Termin angeht, Herr Bühler, da wird es ja schwierig. Wir werden uns in der nächsten Woche schlicht aus verschiedensten Termingründen nicht hören können. Wir kommen einfach nicht zusammen. Tut uns wirklich leid, aber geht nicht anders diesmal. Deswegen hören wir uns, Herr Bühler, erst in der übernächsten Woche wieder, und zwar am Mittwoch, den 13. August. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis in zwei Wochen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.